den Lesungstext von eben dem Maike Fiedler gelesen habt, wahrscheinlich noch im Ohr. Ich habe als Predigtext einen Text ausgewählt, der davor liegt. Ich will aber anfangen damit, mich zu erinnern an Gespräche mit Jugendlichen und mit Erwachsenen über den Glauben. Wenn ich wirklich an Jesus glauben sollte, haben manche gesagt, dann müsste er sich eindeutig zu erkennen geben. Dann müsste er ein Wunder tun, so wie das eben im Text ja gelesen wurde. Er müsste ein Wunder tun, ein ganz bestimmtes. Dann würde ich ihm vertrauen. Die Rahmenbedingungen würden manche Menschen aber gerne selber festlegen. Er müsste mir einen Arbeitsplatz verschaffen, genau an diesem Ort und genau zu diesen Konditionen. Dann könnte ich ihm vertrauen. Er müsste meine Krankheit so heilen, dass ich wieder dieses oder jenes tun könnte, vielleicht Rollschuh fahren oder was weiß ich. Er müsste den Hunger in der Welt besiegen, aber ohne, dass ich irgendwelche Abstriche machen müsste. So oder so ähnlich klingt es dann. Er müsste ein Wunder tun, damit ich ihm vertrauen kann. Vielleicht habt ihr euch, haben Sie sich darin wiedererkannt. Zumindest teilweise. Jesus ja, aber letztlich zu meinen Bedingungen. Jesus ja, aber eher nach meinen als nach seinen Vorstellungen. Und unser Predigtext von heute setzt sich damit auseinander. Ich lese aus Johannes 6 die ersten Verse des Kapitels, Vers 1 bis 15. Bald darauf ging Jesus ans andere Ufer des Sees von Galiläa, der auch See von Tiberias genannt wird. Eine große Menschenmenge folgte ihm, denn sie hatten die Zeichen gesehen, die er an den Kranken tat. Jesus stieg auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern nieder. Es war kurz vor dem Passafest, dem großen Fest der Juden. Jesus blickte auf und sah, dass die große Menschenmenge zu ihm kam. Da sagte er zu Philippus: Wo können wir Brot kaufen, damit diese Leute zu essen haben? Das sagte er aber, um Philippus auf die Probe zu stellen. Er selbst wusste längst, was er tun wollte. Philippus antwortete: Nicht einmal Brot für 200 Silberstücke reicht aus, dass jeder auch nur ein kleines Stück bekommt. Da sagte einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder von Simon Petrus: Hier ist ein kleines Kind. Es hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Wir erinnern uns an die Einkaufstasche von eben. Aber was ist das schon für so viele? Jesus sagte: Sorgt dafür, dass die Menschen sich setzen. Der Ort war dicht mit Gras bewachsen. Dort ließen sie sich nieder, es waren etwa 5000 Männer. Jesus nahm die Brote und dankte Gott. Dann verteilte er sie an die Leute, die dort saßen. Genauso machte er es mit den Fischen. Alle bekamen so viel sie wollten. Als sie satt waren, sagte Jesus zu seinen Jüngern: Sammelt die Reste ein, damit nichts verdirbt. Das taten sie und füllten 12 Körbe mit den Resten von den 5 Gerstenbroten. So viel war nach dem Essen übrig geblieben. Als die Leute sahen, was für ein Zeichen Jesus getan hatte, sagten sie: Er ist wirklich ein Prophet. Ein Prophet, der in die Welt kommen soll. Da merkte Jesus, dass sie bald kommen würden, um ihn mit Gewalt zu ihrem König zu machen. Darum zog er sich wieder auf den Berg zurück, er ganz allein. Ich möchte euch und Sie mitnehmen, in 3 Schritten durch diesen Text hindurchzugehen. Der erste Schritt: Jesus ist anders. Die meisten Menschen wären froh, wenn ihnen zugejubelt würde. Sich bejubeln zu lassen, das hat etwas für sich. Gefeiert zu werden, sei es, dass man Geburtstag hat oder ein anderes Jubiläum feiert, einen Erfolg erstritten hat, gefeiert werden, das ist eine tolle Sache, wenn Menschen zugejubelt wird. Menschen wären glücklich, wenn ihnen die Massen nur so zufliegen würden. Warum sonst gibt es solche peinlichen Aktionen wie Deutschland sucht den Superstar oder Ähnliches? Warum gibt es Influencer, die nicht davor zurückschrecken, um auch noch das unwichtigste Detail ihres Lebens ins Internet zu stellen? Klicks im Internet sind so etwas Ähnliches wie ein digitaler Jubel. Ja, das finde ich toll, was du sagst, was du machst, das ist genau richtig, dir will ich folgen. Heißt ja auch so. Bei Jesus ist das völlig anders. Er will sich zurückziehen. Zusammen mit seinen Jüngern sucht er die Einsamkeit. Aber die Menschen lassen ihn nicht. Diejenigen, denen zugejubelt wird, können oft schwer allein sein, weil sie es einfach nicht schaffen. Die Masse ist immer da. Die Follower folgen ihnen auf den Fersen. Bei Jesus ist es letztlich genauso. Die Menschen gönnen ihm seine Einsamkeit nicht. Sie gönnen ihm die Stille nicht. Sie verfolgen ihn geradezu. Und während er mit dem Boot über den See fährt, laufen die Menschen am Ufer entlang, immer den Blick auf das Boot gerichtet, damit sie möglichst zum gleichen Zeitpunkt am anderen Ufer ankommen wie Jesus selber. Der eine im Boot, die anderen zu Fuß am Ufer des Sees entlang. Wahrscheinlich sind es Kranke oder Bedürftige, die Jesus verfolgen. Oder sind es auch sensationslüsterne Menschen, die nichts verpassen wollen? Es werden die einen genauso wie die anderen gewesen sein. Damals wie heute übt Jesus eine Faszination aus, der sich Menschen nur schwer entziehen können. Sie verfolgen ihn. Ich glaube, man muss es wirklich so sagen. Nicht nur sie folgen ihm, sondern sie verfolgen ihn. Aber egal, wer sich an die Fersen von Jesus heftet, Jesus schickt diese Menschen nicht weg. Wir würden möglicherweise anders reagieren. Viele würden versuchen, ihre Verfolger loszuwerden. Würden nach irgendeinem geheimen Weg suchen vielleicht. Oder noch mal ein bisschen Tempo drauflegen, damit sie die Verfolger loswerden. Viele würden sagen, ja, du kannst gerne mitkommen, wenn du mit mir auf einer Linie bist. Jesus ist anders. Er schickt niemanden weg. Das ist nicht nur seine Wesensart, sondern das könnte ein einzigartiges Leitmotiv von Gemeinde sein, von unseren Gemeinden, aus denen wir kommen. Niemanden wegschicken. Ich habe das mal erlebt, ich glaube auch hier schon mal erzählt, von einer Gemeinde ganz im Süden Deutschlands, an der Schweizer Grenze, im Südschwarzwald. Da gab es Jugendlichen in der Gemeinde, die hatten Kontakt zu den Jugendlichen bekommen, die sich so samstagsabends am Bushäuschen treffen und da abhängen. Chillen hat man damals noch nicht gesagt, aber es ist sowas gewesen. Und die Jugendlichen der Gemeinde haben das hinbekommen, mit diesen anderen Jugendlichen ins Gespräch zu kommen und haben gesagt, kommt doch sonntags morgens mal mit zum Gottesdienst. Und das ist passiert, da sind tatsächlich einige mitgekommen. Dann wurde es im Gottesdienst allerdings etwas unruhig, weil die Jugendlichen, die aus dem Bushäuschen mit in den Gottesdienst kamen, vorher noch nie in einem Gottesdienst waren. Und manche in der Gemeinde taten sich schwer damit. Wie sind die angezogen? Wie reden die? Die kennen die Lieder nicht, die wissen nicht, wann man aufstehen soll und sich hinsetzen. Das ging ein bisschen durcheinander. Und es kam so weit, dass in der Gemeindeleitung darüber nachgedacht wurde, wie man denn mit dieser Situation umgeht. Und das Ergebnis dieser Überlegungen war, ja, sie dürfen gerne weiterkommen, aber nur einen Sonntag im Monat. Die kamen nie wieder. Wie gut wäre es, oder wie gut ist es, wenn in unseren Veranstaltungen, Gottesdiensten, Gemeinden niemand weggeschickt wird? Und wegschicken heißt ja nicht nur, da ist die Tür, verlasse bitte diesen Raum. Wegschicken kann ja auch anders transportiert werden. Ich rede nicht mit dir, ich gehe an dir vorbei. Niemanden wegschicken, das wäre toll. Ich glaube, dass uns das an ganz vielen Stellen richtig gut gelingt und es ist ein großer Grund, dankbar zu sein. Jeder Mensch ist hier und ich meine unsere beiden Gemeinden, jeder Mensch ist hier und ist herzlich willkommen mit seinen Wünschen und Träumen, mit seinem Leid, seiner Trauer, mit seiner Herkunft, wo immer her das auch ist, jeder Mensch ist herzlich willkommen. Niemand wird weggeschickt, weder mit Worten noch mit Taten. Und nicht nur nicht wegschicken, sondern einladen und sich freuen, wenn alle kommen. Natürlich, das Beispiel, was ich erzählt habe, hat das angedeutet oder ganz plastisch beschrieben, das kann Probleme mit sich bringen. Damals in dieser Geschichte, die ich gelesen habe, natürlich auch. Wo sollen wir für diese vielen Menschen etwas zu essen herbekommen? Und diese Frage ist nicht nur rhetorisch. Wo sollen wir das Essen herbekommen? Also Maike, wenn du das sagst, ich habe das vorhin so ein bisschen rausgehört, ist der Kühlschrank voll. Und dann geht das. Die Menschen müssen satt werden. Sonst macht alles, was Jesus sagt, keinen Sinn. Diese 5000 Männer und die Frauen und Kinder, die auch noch dabei waren, die hatten Hunger. Die waren am See entlang gelaufen. Es war warm, also anders als jetzt gerade. Die brauchten was zu essen. Die Primärbedürfnisse, also die ersten, die wichtigsten Bedürfe, müssen gestillt sein, damit die Predigt von Jesus gehört werden kann. Ein hungriger Bauch studiert nicht gern, sagt man. Und bei dem Gottesdienst ist genau das Gleiche. Wer hungrig hier sitzt, kann nicht gut zuhören. Von daher hoffe ich, dass Sie alle gut gefrühstückt haben. Auch das gilt es natürlich für unsere Gemeinden zu überdenken. Welches sind die Bedürfnisse unserer Gäste? Was ist für sie besonders wichtig? Was ist für sie notwendig? Was wendet die Not ihres Lebens ab? Wie können wir dazu beitragen, sie so zu stillen, die Bedürfnisse, dass diese Menschen das Evangelium ungehindert hören können? Die Primärbedürfnisse, die ersten Bedürfnisse müssen gestillt sein, damit die Predigt gehört werden kann. Deshalb macht Jesus die Menschen satt. Diese große Menge, 5000 Männer, Frauen und Kinder, die sind begeistert. Sie ahnen, das, was Jesus hier tut, ist so etwas Ähnliches wie das Manna in der Wüste, damals, ganz früher. Die Geschichte, die wir immer wieder hören und die so anders ist als das, was wir erleben, dass wir nämlich Hunger haben. Und jetzt wiederholt sich sozusagen diese alte Geschichte in Jesus. Völlig klar ist, die Menschen sagen, Jesus muss ein besonderer Prophet sein. Er könnte der sein, der Israel erlösen soll. Und damit liegen sie ja nicht verkehrt. Sie verstehen den Heilsbringer schon richtig, aber sie verstehen das Heil falsch. Sie sehen vor allem den König, der Brot geradezu zaubern kann. Nach Matthäus 4 einen, der aus Steinen Brot machen kann. In diese Rolle versuchen sie, Jesus zu drängen. Jesus, der Brotkönig. Jesus, der uns satt macht mit Brot. Aber Jesus lässt sich nicht vereinnahmen, lässt sich nicht vor ihren Karren spannen. Das Wunder, das er tut, ist ein Zeichen. Aber die Menschen nehmen das Zeichen für das Eigentliche und fragen nicht nach dem, was das Wunder meint. Die Menschen sehen und schmecken das Brot. Und das ist es für sie. Damit ist für sie die Sache rund und abgeschlossen. Sie wollen das Brot und Jesus um des Brotes willen. Aber wer Jesus nur um des Brotes willen möchte, dem entzieht er sich. Ein zweiter Punkt, Jesus ist anders. In Vers 5 unseres Textes heißt es, Jesus blickte auf und sah, dass die große Menschenmenge zu ihm kam. Da sagte er zu Philippus, wo können wir Brot kaufen, damit diese Leute zu essen haben? Sollte Jesus an den leiblichen Bedürfnissen der Menschen doch kein Interesse haben? Doch hat er, aber anders. Seine Frage an Philippus macht nur sehr wohl deutlich, dass er das Leibliche im Blick hat. Nur es fehlt das Geld. Es ist zu wenig Geld da. Ein kleines Vermögen wäre notwendig, um 5000 Menschen und die Frauen und Kinder dazu satt zu machen. Wer hat denn so viel Geld dabei? Die Kollekte würde es nicht bringen. Und die 5 Brote und 2 Fische unterstreichen letztlich nur die Ausweglosigkeit. Ob man bei über 5000 Menschen 5 Brote und 2 Fische hat, ist letztlich egal. Es wird niemand satt werden davon. Aber noch etwas lässt sich entdecken. Natürlich, 5 Brote und 2 Fische reichen nicht aus, um so viele Menschen satt zu machen, aber ein Kind bringt diese Lebensmittel. Ein Kind. Vielleicht achten wir zu selten auf die Kinder und das, was sie einbringen, was sie sagen, wie sie glauben, was sie denken. Dieses kleine Kind scheint ein grenzenloses Vertrauen zu haben. Es gibt das, was es gerade zu greifen bekommt, damit Jesus daraus etwas machen kann. Das ist nicht kindisch, sondern kindlich und damit genau richtig. Und so wird dieses namenlose Kind zu einer Ermutigung, mit dem Wenigen, was wir haben oder können, zu Jesus zu kommen und es ihm in die Hände zu geben. Ein namenloses Kind. Es sind oft die namenlosen Menschen, die das Richtige tun oder das Richtige sagen. Die großen Namen sind es nicht immer. Hier ist es ein namenloses Kind. Hat ein grenzenloses Vertrauen darin, dass Jesus aus dem, was das Kind ihm gibt, etwas machen kann. Was für ein Bild im Blick auf unser Engagement in unseren Gemeinden, aber auch darüber hinaus. Egal ob bei der Tafel hier in Uetersen, beim Freiwilligenforum oder bei den Omas gegen Rechts. Das Wenige, was Menschen haben, einbringen, damit daraus etwas wachsen kann, damit Jesus daraus etwas machen kann. Und noch etwas fällt mir auf. Die Menschenmenge soll sich auf dem Gras lagern. Was soll das? Warum überliefert der Evangelist Johannes das? Die Menschenmenge soll sich auf dem Gras lagern. Es erinnert an Psalm 23. Er weidet mich auf einer grünen Aue. Das, was die Menschen als alte Lieder immer schon gesungen haben, das wird plötzlich Wirklichkeit. Sie lagern sich auf der grünen Aue, so wie Luther das formuliert, damit sie satt werden. Sie erleben Psalm 23 hautnah. Jesus spricht das Dankgebet und beginnt, Brote und Fische zu verteilen. Und es reicht für alle. Die Frage nach dem Wie dieses Wunders beantwortet der Evangelist Johannes nicht. Es bleibt ein Geheimnis. Es bleibt sein Geheimnis, vor allen Dingen das Geheimnis von Jesus. Unsere aktuelle Erfahrung ist eine andere. Es reicht eben nicht für alle. Oder zumindest wir bekommen es auf unserem Erdball nicht so verteilt, dass Lebensmittel für alle Menschen reichen. Ist das eigentlich nur ein Verteilungsproblem? Die einen haben viel, die anderen haben wenig. Wir müssen gucken, dass wir denen, die viel haben, dass wir die davon überzeugen, etwas abzugeben und es dahin zu bringen, wo wenig ist. Ein Verteilungsproblem? Vielleicht. Es macht wohl deutlich, unsere Welt ist aus dem Gleichgewicht geraten. Wir bekommen es nicht hin. Vielleicht gibt es auch zu viele Menschen, die es nicht hinbekommen wollen. Entscheidungsträger möglicherweise, die die Sachen anders sehen. Vielleicht haben wir uns zu sehr gewöhnt an den Hunger in der Welt. Ist ja auch weit weg, wenn wir uns über andere Dinge Gedanken machen. Über die Ukraine, das ist auch schwierig, ohne Frage. Aber andere Gebiete, in denen es schon länger sehr schwierig ist, rutschen uns ein bisschen aus dem Blick. Was ist denn mit bestimmten Ländern in Afrika oder anderswo? Die einen verhungern, weil sie nichts zu essen haben. Die anderen essen sich krank, weil sie nicht genug bekommen können. Und wieder andere hungern sich krank, weil sie immer noch nicht dem vorherrschenden Schönheitsideal entsprechen. Vielleicht würde sich schon etwas ändern, wenn mehr Menschen begreifen würden, dass alles, was wir haben, letztlich von Gott kommt und niemand irgendeinen Anspruch darauf hätte, dass es ihm gut geht. Alles ist Geschenk. Deshalb vielleicht lässt Jesus auch die Reste aufsammeln. Es kommt alles von Gott, es soll nichts umkommen, es soll nichts verderben. Jesus ist anders. Er weiß, dass wir die Dinge des alltäglichen Lebens brauchen, aber er weiß genauso, dass jeder Mensch mehr braucht. Menschen brauchen nicht nur das Brot, sie brauchen das Brot des Lebens, Jesus selbst. Und ein dritter Schritt, Sie ahnen es vielleicht, ihr ahnt es vielleicht, Jesus ist anders. Nochmal, dass Jesus Menschen satt macht, ist nicht die Summe unserer Erfahrungen, ganz im Gegenteil. Dass Jesus Menschen satt macht, ist letztlich ein Glaubenssatz, der oft trotzig und gegen den Augenschein gesprochen werden muss und gehört werden muss. Es ist doch bekannt, das kennen Sie, kennt ihr wahrscheinlich genauso, dass oftmals auch Menschen, die Jesus vertrauen, eben nicht satt werden, dass ihr Leben möglicherweise sogar bedroht ist, weil sie ihm vertrauen. Das ist vielleicht auch unsere Erfahrung in unseren Gemeinden, in der Christuskirche und im Martin-Luther-Haus. Jesus macht nicht alle Menschen satt. Wir leben nach wie vor auch mit Mangel, vielleicht nicht mit Mangel an Brot, aber mit anderen Mängeln. Mangel an Zuwendung, Mangel an Zeit, Mangel an Kraft, Mangel an Gesundheit, Mangel an Fantasie oder was auch immer. Mangel an dem, was heil werden sollte und noch nicht heil wird. Jesus ist eben anders. Er verspricht nicht, dass alle Menschen zu allen Zeiten satt werden. Er spricht vielmehr davon an einer anderen Stelle, dass es am Ende der Zeiten große Hungersnöte geben wird. Sein Wunder der Brotvermehrung ist eben ein Zeichen. Es deutet auf das, was noch nicht sichtbar geworden ist. So wie damals am See alle satt geworden sind, sollen tatsächlich einmal alle satt werden, rundherum, was ihr ganzes Leben betrifft. Allerdings eben viel umfassender, als wir uns das je vorstellen könnten. Rundherum satt werden an Leib, Seele und Geist. Jesus gibt eben nicht nur das Brot, er gibt sich selbst, damit Menschen tatsächlich in diesem Umfang satt werden können. Wer das begriffen hat, wer das vertrauensvoll annimmt, kann dann tatsächlich anders mit dem umgehen, was Gott ihm gibt. Wer weiß, dass Gott seine Leute rundum versorgt, kann sich in Großzügigkeit und Freiheit darum sorgen, dass andere versorgt werden mit dem, was sie brauchen. Dann kommt niemand zu kurz. An diesem Glaubenssatz möchte ich festhalten. Ich mache einen Strich darunter. Fazit. Jesus ist anders. Drei Punkte, dreimal dieser Satz. Jesus ist anders. Wer an ihm bleibt, wer in seiner Nähe bleibt, darf ebenso anders werden, verwandelt werden. So wie er, so wie Jesus. Frei, klar, selbstlos, aufmerksam, barmherzig. Gar nicht auszudenken, wie das unsere Welt verändern würde. Sie würde anders werden. Amen. Ich will singen.